Der Abschnitt, der uns heute Morgen beschäftigen soll, steht im Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes. Es geht um die Verse 4 bis 12. Erst Johannes 5, 4 bis 12. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, Doppelpunkt, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Und dies ist das Zeugnis, das er über seinen Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ich möchte heute Morgen über das Fundament unseres Glaubens sprechen. Über das Glaubens, von dem in den ersten zwei Versen dieses Abschnittes die Rede war. Ich zitiere noch einmal. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was für ein Glaube ist hier gemeint? Und die Antwort ist leicht. Der Glaube an Jesus, Jesus Christus, Gottes Sohn. Und nun frage ich weiter, Glaube an welchen Jesus? Vielleicht verwundert euch diese Frage, kann man denn unsicher sein, welcher Jesus gemeint ist? Antwort, man kann. Und man war es und man ist es. Die Person Jesu ist immer neu umstritten. Es ist immer neu fraglich, was ihn im Zentrum ausmacht, diesen Jesus. Das gilt nicht erst für die sogenannte moderne Theologie, die neue Bilder von Jesus entworfen hat, angeblich rein historische Bilder, wie der Mann aus Nazareth wirklich war. Und dieses wirklich ist dann oft ein Spiegelbild der Meinung, die diese Leute über Jesus haben und drückt aus, wie sie ihn gerne hätten. Und immer wieder gibt es solche Jesus-Bücher, wo man denkt, das ist der Herren eigener Geist. Eines der letzten ist von Heiner Geißler. Auch er griff zur Feder und schrieb das Unvermeidbare. Hier im ersten Johannesbrief gibt es eine Front zur Irrlehre hin. Ich hatte es einmal kurz gesagt, glaube ich, die wir nur erschließen können aus Andeutungen im Text. Wenn es hier heißt, dieser ist gekommen durch Wasser und Blut, nicht durch Wasser allein, sondern durch Blut, dann ist offenbar eine Front, gegen die Johannes schreibt. dass Jesus gekommen ist durch Wasser, heißt, dass er mit seiner Taufe gekommen ist, mit seiner Johannestaufe, dass er sich dort hat taufen lassen. Das ist offenbar das, was die Irrlehrer, die hier ins Blickfeld treten, geglaubt haben, dass Jesus von Johannes getauft worden ist. Und wahrscheinlich haben sie geglaubt, dass er dort den Heiligen Geist in besonderer Weise empfangen hat, wie wir es ja auch tun. Aber sie müssen Probleme gehabt haben mit dem Blut, mit dem Kreuz, mit der Erlösungstat, mit dem, was auf Golgatha geschehen ist. Es könnte sein, dass sie etwa folgende Auffassung hatten: Jesus kam auf die Erde als ein Mensch, er wurde getauft, er empfing den Geist und dann kurz vor seiner Kreuzigung verließ ihn der Geist und es blieb sozusagen der Mensch Jesus zurück. Wir wissen es nicht genau, ich sage es noch einmal, aus einigen Bruchstücken das Bild versuchen zusammenzusetzen. Wie auch immer, sie haben offenbar an einen Jesus geglaubt, der nicht wirklich für ihre Sünden gestorben ist. Und damit haben sie das Zentrum des Evangeliums übersehen, vernachlässigt, geleugnet, je nachdem. Johannes dagegen lädt uns ein, an einen Jesus zu glauben, der aus dem Himmel kam, der an der Brust des Vaters lag, wie es einmal heißt: Der Mensch wurde, als Gottes Sohn Mensch wurde und doch Gottes Sohn dabei blieb, der sich taufen ließ, wie alle Evangelien bezeugen, der dort eine besondere Berufung erfuhr zu seinem messianischen Dienst, der lehrte, der heilte, der wirkte, aber vor allen Dingen, der dann an unserer Stelle und zu unseren Gunsten ans Kreuz ging und dort für uns sein Erlösungswerk vollbrachte. Johannes erwähnt nicht ausdrücklich, dass Jesus auferstanden ist. Das war offenbar kein strittiger Punkt. Er setzt es nur voraus. Sonst könnte er nicht sagen, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wenn er nicht auferstanden wäre, könnte er nicht das Leben sein. Er könnte nur das Leben gewesen sein, aber nicht mehr heute sein. So, das ist der Jesus, an den wir glauben. Mit Johannes, mit Paulus, mit dem Hebräerbrief, mit den anderen Zeugen des Neuen Testamentes. Das ist der machtvolle, menschgewordene Gottessohn, der für uns sein Leben ließ, um uns dieses Leben, sein eigenes himmlisches Leben dafür zu schenken, statt unseres alten Lebens. Soweit ist die Sache, glaube ich, immer noch ziemlich klar. Woher wissen wir, dass dies nicht bloß eine menschliche Deutung ist? Was ich eben gesagt habe, woher wissen wir, dass diese Deutung Jesu, nämlich er sei der Sohn Gottes, er sei für uns gestorben, er sei auferstanden, nicht auch eine menschliche Deutung ist? Darauf gibt Johannes folgende Antwort. Er sagt: Gott selber hat ein Zeugnis über seinen Sohn abgelegt. Gott ist der Einzige, der wirklich kompetent sagen kann, wer dieser Mann aus Nazareth ist. Und er spricht hier sehr häufig in diesem kleinen Abschnitt von dem Zeugnis Gottes, das Gott über seinen Sohn ablegt und das viel mehr Gewicht hat als das Zeugnis irgendwelcher Menschen. Das ist eine ganz eigenartige Logik. Er spricht nicht von dem Zeugnis der Zeugen, von dem Zeugnis der Apostel, sondern spricht von dem Zeugnis Gottes selber. Gott zeugt für seinen Sohn. Er verbürgt sich für ihn. Er macht deutlich, dass sein Wille hier geschehen ist, als Jesus kam und als Jesus starb. Er macht deutlich, dass die Deutung, Jesus sei Gottes Sohn, nicht eine willkürliche menschliche Deutung ist, sondern Wahrheit ist, der man glauben darf. Und Johannes sagt, dass wenn ich mich auf dieses Zeugnis einlasse und wenn ich Jesus in mein Leben hineinnehme, dann habe ich das Zeugnis, das vorher neben mir war, jetzt auch in meinem Herzen. Lass dich auf Jesus ein, vertraue dem, was Gott über ihn sagt, und dein Inneres sagt dir, dass es wahr ist. Du hast das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Nachdem du das Wort, das Gott dir zuspricht, über Jesus aufgenommen hast. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir in die Diskussion über Jesus immer so bis zu einem bestimmten Punkt kommen und nicht weiter. Wir, die wir hier sitzen, ich hoffe ohne Ausnahme, ich weiß es nicht, also alle, die Jesus persönlich kennen, haben diese Gewissheit in sich. Und wir können sagen, du kannst mir über Jesus alles Mögliche erzählen und dass da wieder irgendein Fund passiert ist und dass der wieder die Evangelien entlarvt hat als eine frühe Täuschung. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Jesus ist Gottes Sohn. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, er starb für meine Schuld. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, er lebt. Ich finde es nicht verkehrt, wenn wir kluge Bücher haben, die wiederum diese modernen Bestreitungen widerlegen. Und das ist manchmal ziemlich einfach, weil vieles in diesen modernen Bestreitungen Jesu sehr fantasievoll ist, sehr an den Haaren herbeigezogen. Es ist gut, solche Bücher zu kennen, es schadet nichts, aber es dringt nicht durch. Es trifft nicht den tiefsten Kern. Nur wer Jesus von innen kennt, kennt ihn wirklich. Und nun frage ich aber weiter, wo finden wir denn Gottes Zeugnis über Jesus? Wo begegnet uns Gottes Zeugnis über Jesus? Und die Antwort darauf ist interessant. Sie begegnet uns nicht in unserem inneren Erleben, sondern dieses Zeugnis begegnet uns im geschriebenen Wort. In welchem Wort? Nun, Johannes würde sagen, lest einmal das Evangelium, das auch meinen Namen trägt. Wir wissen nicht ganz genau, in welchem Zusammenhang der Verfasser des ersten Johannesbriefes zum Verfasser des Johannesevangeliums steht. Wir wissen nur, dass es eine theologische Schule war. Das war ein Verbund. Die hingen zusammen in irgendeiner Weise, weil der Sprachgebrauch so auffällig gleich ist. So hätte Johannes, der Schreiber des ersten Johannesbriefes, mit Sicherheit gesagt, lest das Johannesevangelium, das von meinem Namensvetter oder von mir selber oder von wem immer ist, wissen wir nicht genau, lest das. Da findet ihr das, was Gott über seinen Sohn Jesus sagt. Und wenn wir ihn fragen würden, ist es denn verboten, den Lukas und den Markus und den Matthäus auch zu lesen, dann würde er sagen, nein, lest die auch, da findet ihr es auch. Und wenn wir ihn fragen würden, finden wir ihn denn nur dort, dann würde er sagen, nein, er findet ihn auch im übrigen Neuen Testament. Und wenn wir fragen würden, was denn mit dem Alten, dann würde er sagen, dort findet ihr ihn auch, wenn er ganz genau mit den Augen des Herzens hinschaut. Wo also finden wir das Zeugnis Gottes? In der Schrift. Nicht in irgendwelchen Büchern, sondern in diesem einen wunderbaren Buch. An manchen Stellen dichter, an manchen Stellen direkter, an manchen Stellen indirekter, an manchen Stellen springt es uns an. Im Alten Testament springt es uns nicht überall an, aber es gibt markante Texte, zum Beispiel Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit und unsere Schmerzen und die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Da finden wir ihn greifbar, als sei das nur für uns geschrieben. Was haben wir bisher über den Glauben gelernt heute Vormittag? Gelernt oder neu in Erinnerung gerufen bekommen. Wir haben gelernt, ich hoffe das, ich wünsche mir das, der Glaube gründet sich auf das Zeugnis Gottes. Das ist die Sprache von Kapitel 5. Und für Zeugnis Gottes können wir auch sagen Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes hat seinen Niederschlag gefunden in der geschriebenen Bibel. Wir müssen heute Morgen nicht drüber streiten, welches Schriftverständnis das einzig wahre ist. Ich bin froh, dass wir in Ansgar dieses Problem nicht haben. Wir haben genug andere. Wir müssen uns nicht streiten über Verbalinspiration und bestimmte Theorien, wie man sich das erklären kann. Wir lieben die Bibel, wir leben mit der Bibel. Wir wünschen von ganzem Herzen, uns nach der Bibel zu richten. Und Theorien über die Bibel können wir mit einer gewissen Gelassenheit entgegennehmen. Aber das Zeugnis Gottes findet sich eben nicht bei Goethe und nicht bei Schiller, auch nicht im Schillerjahr. Es findet sich nicht in der Bild-Zeitung, aber auch nicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es findet sich nicht in philosophischen Traktaten, es findet sich in diesem einen Buch, beziehungsweise in Büchern, die dieses Buch auslegen und eng an diesem Buch bleiben. Da finden wir das Zeugnis Gottes, das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist das Fundament unseres Glaubens. Ich frage mich jetzt, wie das wohl in der Praxis bei uns aussieht. Wenn ich frage, wer ist mit mir der Meinung, dass das Wort Gottes, die Bibel, das Fundament unseres Glaubens ist, dann würde vermutlich alle oder fast alle Hände hochgehen jetzt. Ich habe nur Folgendes beobachtet. Wir sind Teil einer Erlebniskultur. Das war nicht immer so ausgeprägt. Und je jünger die Leute sind, umso mehr glauben sie Folgendes. Real ist nur, was ich selber erlebt habe. Real ist nur, was ich in mir verspüre. Wenn ich verspüre in mir, dass ich meinen Partner noch liebe, dann bleibe ich bei ihm. Wenn da innen nichts mehr passiert, wenn es da innen kalt ist, sage ich, ich liebe ihn nicht mehr. Ich will ihn auch nicht mehr. Ohne Liebe hat das alles keinen Wert. Ich glaube nicht an so etwas wie eine Ordnung der Ehe. Das ist mir uninteressant. Das fühle ich nicht. Sondern ich fühle die Liebe. Solange ich sie liebe, fühle, zieht es mich hin zu meinem Partner. Wenn da innen der Ofen aus ist, dann gehe ich weg. Das ist Erlebniskultur. Und diese Erlebniskultur haben wir auch oft in den ganzen Bereich des Glaubens eingeschleust. Und ganz viele Christen praktizieren etwas, das meine ich jetzt nicht unhöflich oder lieblos, was ich nennen würde ein Erlebnischristentum. Ihre Fundamente sind morsch, weil sie sich im Letzten immer wieder auf ihre Erlebnisse stützen, als wäre das das Fundament. Nun möchte ich eine Unterscheidung heute Morgen einführen, die mir ganz wichtig ist. Ich möchte unterscheiden zwischen zwei Fragen. Erstens, wie entsteht der Glaube und worauf gründet sich der Glaube? Wenn mich einer fragt, wodurch entsteht der Glaube, würde ich aus langer Erfahrung, das sind 50 Jahre, dann würde ich sagen, der Glaube entsteht durch bestimmte Erlebnisse. Du triffst einen Menschen, der ist anders. Du fragst ihn, was ist mit dir los? Du bist hungrig geworden, du bist neugierig geworden, du möchtest das auch haben. Und er betet für dich und du erlebst eine Gebetserhörung, du bist schon etwas weicher geworden, empfänglicher. Vielleicht erlebst du sogar eine Krankenheilung, du bist völlig begeistert. Und dann kommt in einem Gottesdienst ein sogenannter Altarruf und es zieht dich nach vorne. Du weißt gar nicht, was dich zieht, wer dich zieht. Du wirst von deinem Stuhl sozusagen aufgehoben, gehst nach vorne und unter Tränen oder mit lachendem Herzen gibst du dein Leben ihm hin. Das ist ein tiefes, aufwühlendes Erlebnis. Ich glaube, dass der Glaube nicht entsteht durch Glauben an das Wort. So weit ist er noch nicht zu dem Zeitpunkt, sondern er entsteht durch bestimmte Erlebnisse. Dass nachts ein Engel an dein Bett tritt. Es gibt so viele, wenn man sich erzählen lässt von Menschen, was es alles gibt, das ist auffällig. Ich habe mehr als einmal gehört, zum Beispiel, dass Moslems Jesus-Begegnungen haben. Begegnung mit einem Jesus, den sie persönlich noch gar nicht kennen. Ein Mann in weißem Gewand tritt nachts in ihr Zimmer und sagt ihnen irgendwelche Worte und sie wissen nicht, dass es Worte der Bibel sind. Diese Gestalt sagt zum Beispiel, ich bin Jesus, glaub an mich, dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Und sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Und wenn sie Glück haben, finden sie einen Christen, der ihnen das deutet. Er sagt, ja, das ist der Jesus, der auch bei euch im Koran vorkommt, aber wir glauben, dass es der Gottes Sohn ist, der mit Gott gleichzeitig angebetet und verehrt werden darf. Und gib ihm doch dein Leben hin. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass der Glaube sich entzündet an Erlebnissen und dass das richtig so ist. Erlebnisse sind wie der Anlasser beim Auto. Damit der Motor anspringt, brauche ich den Anlasser. Ich fahre nicht mit dem Anlasser. Ich versuche vielleicht einmal, wenn der Motor abgesoffen ist, gibt es so einen Trick, so den Anlasser zu betätigen, damit der Motor so ruckelt. Gut, das ist aber eine Ausnahme. Und der Anlasser ist nötig, damit die Zündung in Gang kommt, damit der Motor anspricht. So sind Erlebnisse des Glaubens wichtig. Ich möchte das deutlich machen. Ich möchte das betonen. Und wenn jemand in den Glauben hineinkommen möchte, dann wünsche ich ihm von Herzen, dass er Gott erlebt. So emotional, so intensiv, wie es überhaupt nur geht. Aber die andere Frage ist, worauf gründet sich der Glaube? Was ist die Basis des Glaubens? Und da ist die Antwort nicht Erlebnisse, sondern Gottes Wort. Das Zeugnis Gottes über seinen Sohn. Ich möchte das einmal mit euch an einigen Bereichen durchgehen. Meine Sünden sind mir vergeben. Woher weiß ich das? Was haltet ihr von der Antwort? Ich spüre einen inneren Frieden, wo ich vorher unruhig war. Darum sind mir meine Sünden vergeben. Es ist ganz offensichtlich so, wenn Vergebung der Sünden passiert, tritt dann auch ein innerer Friede ein. Und dieser innere Friede ist beglückend. Das ist das Zeichen, das Liebeszeichen Gottes, das er uns schenkt, damit wir uns freuen dürfen. Und wenn vorher Anklage und Schuld und schlechtes Gewissen war und jetzt kommt der Friede, dann ist es wunderbar und das zeigt, wie gütig Gott ist. Er müsste das ja nicht machen, aber er tut es. Aber ich würde nie sagen, die Gewissheit der Vergebung gründet sich auf mein Erlebnis des inneren Friedens. Die Gewissheit gründet sich auf Gottes Wort, dass Jesus meine Sünden auf sich geladen hat. Das spricht Gott mir zu, entweder in der Seelsorge und in der Beichte oder auch in der Predigt, oder wenn ich das Wort Gottes, das spricht Gott mir zu. Das ist Gottes Zeugnis. Und ich glaube dem, was Gott sagt. Darum ist mir vergeben. Mir ist vergeben, weil der Sohn Gottes für mich starb. Damals, vor 2000 Jahren, lud er meine Schuld auf sich. Und darauf gründe ich mich. Hört ihr bitte zu? Ich sage nicht, das ist egal und unwichtig, diesen Frieden, diesen wunderbaren Vergebungsfrieden zu spüren, das ist ein Geschenk. Aber es ist verkehrt, sich auf diesen Frieden zu gründen. Und wenn einer die Vergebung annimmt, dann kann es sein, dass es Stunden oder Tage gibt, wo er dieses Erlebnis, dieses inneren Friedens noch nicht hat. Aber er hat es im Glauben ergriffen, er hat Gott geglaubt, wie Johannes hier schreibt. Wir sollen Gott glauben, nicht nur an Gott, sondern Gott glauben. Ja, du hast recht, Jesus starb für mich. Das ist das Fundament, Gottes Wort. Es gab in der methodistischen Erweckung, die ich ein bisschen liebe, eine große, lang andauernde Erweckung im 18. Jahrhundert, ein Slogan, der lautete: Predige Gottes Wort, bis du es glaubst. Und dann predige erst recht weiter, weil du es glaubst. Häng dich an dieses Wort. Egal wie du dich fühlst, wie es dir innerlich ergeht, wie ein Erlebnisbarometer rauf oder runter geht, häng dich an dieses Wort. Das Wort ist wahr, auch schon wenn du es noch nicht glaubst. Aber es bewahrheitet sich in dir. Oder wie ist das mit der Aussage, Gott liebt mich? Wenn ich jetzt fragen würde, würden alle, ich weiß nicht, ob alle, aber die allermeisten die Hand heben, ja, Gott liebt mich. Frage: Woher weißt du das? Was hältst du davon, wenn einer folgende Antwort gibt? Ja, ich weiß das. Ich habe da immer meine Probleme gehabt, aber dann bin ich einmal zur Segnung gegangen. Und dann hat Bruder so und so oder Schwester so und so für mich gebetet und das ging mir so warm, so richtig den Rücken runter. Ich spürte, jetzt kommt Gottes Liebe auf mich. Und seitdem weiß ich, dass Gott mich liebt. Was willst du davon halten? Ich bezweifle nicht, dass es solche Erlebnisse gibt. Wie darf ich das denn? Es gibt genug Zeugen dafür. Und ich bezweifle auch nicht, dass es nützlich sein kann, wenn man auch in dieser Frage einmal Gebet beansprucht. Aber wie traurig ist, wenn unsere Gewissheit, dass Gott uns liebt, abhängt von einem warmen Rücken. Wie viele Menschen gibt es, die Zweifel daran haben, dass Gott sie persönlich liebt? Und wie viele Menschen gibt es, die an dieser Stelle als Antwort von Gott sich ein Erlebnis wünschen? Und wie verkehrt ist diese Erwartung? Wir sind eingeladen, es Gott zu glauben. Gott, ich glaube dir, dass du mich liebst, weil du Jesus für mich gabst, weil du diesen Liebesbeweis erbracht hast am Kreuz. Darum liebst du mich. Ich fühle das nicht, ich verstehe das nicht ganz, aber ich glaube es dir. Das gibt unserem Glauben Grund. Und wenn das passiert ist, dann gibt es immer so punktuelle Erlebnisse, wo Gott uns erinnert daran, dass er uns liebt. Kleine Liebesbeweise, so im Alltag. Aber darauf gründen wir unseren Glauben nicht. Der große Theologe Karl Barth, mag sein, der eine oder andere hat den Namen einmal gehört, wurde einmal gefragt, was denn nun das Wichtigste an der Theologie war. Nun hat Karl Barth so viel geschrieben, dass man das schon fast nach Metern messen kann. Seine Dogmatik ist dick und voluminös und hat dann noch anderes geschrieben, Predigten und Auslegungen und so. Und die Hörer erwarteten jetzt eine sehr komplexe und lange und vielleicht auch ein bisschen komplizierte Antwort. Was ist das Wichtigste am Christentum? Und Karl Barth sagte, Jesus liebt mich und das weiß ich, weil die Bibel es mir sagt. Einverstanden? Du bist überzeugt oder wirst immer mehr überzeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Und was hältst du jetzt von folgender Begründung? Ich bin ein Kind Gottes, weil ich seit März diesen Jahres gerne zu meinem himmlischen Vater bete und manchmal denke, ich könnte sogar auf seinen Arm krabbeln. Jetzt weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin. Ihr habt das Gefühl, ganz stimmt es doch nicht so, ne? Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Gottes Wort spricht mir zu, dass ich ein Kind Gottes bin. Die ihn aber aufnahmen, wen? Jesus, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes Kapitel 1, Evangelium Kapitel 1. Das ist eine objektive Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, selbst wenn wir noch Probleme haben, ihn als Vater anzusprechen. Und es gibt doch einige Christen, die Probleme haben, Gott als Vater anzusprechen, weil ihr eigenes Vatererlebnis zu Hause so negativ war. Und das kann im Einzelnen ein Weg sein, ein Weg von Wochen oder Monaten, bis sie immer natürlicher sagen, Vater. Und gelegentlich gebrauchen sie sogar diese zärtliche Anregung, sagen Papa zu Gott im Himmel. Und das ist völlig erlaubt. Das Wort, das Jesus verwendet hat, Abba, ist ein aramäisches Wort der Kindersprache. Und ich habe eine Vermutung, nämlich dass in allen Sprachen der Welt oder in fast allen Sprachen der Welt diese Kinderlaute ganz ähnlich klingen. Papa, Abba, Daddy. Ich habe das nicht nachgeprüft, ich habe so einen Verdacht, es könnte so sein. Und du kannst, wenn es dir hilft, auch diese Anrede Gottes übernehmen. Du kannst aber sagen, nun ist das vielleicht eine Fremdsprache, die Aramäisch spricht man ja nicht jeden Tag. Aber du könntest Papa sagen oder Papi, wenn es dir hilft. Das ist völlig im Sinne Jesu, weil es einen Hauch von Zärtlichkeit besitzt und weil es Nähe und Intimität ausdrückt. Wenn du also verstanden hast, dass du ein Kind Gottes bist, das die Rechte eines Kindes Gottes hat, dann kannst du Gott auch wie ein Kind anbeten. Dann kannst du sagen, ich darf auf den Schoß meines himmlischen Papas klettern und es mir da wohl sein lassen, in diesen liebenden Armen, wie es in einem Lied heißt. Nur die Begründung geht vorweg, weil du ein Kind Gottes bist. Woher weißt du das? Weil Gott es dir zuspricht in seinem Wort, dass du sein Kind bist. Ein vierter Bereich. Als Christen ist es uns wichtig, dass der Heilige Geist in uns wohnt, nicht nur über uns ist oder bei uns ist, sondern in uns ist. Was hältst du von folgender Begründung? Seit ich das Sprachengebet empfangen habe vor 3 Wochen und jetzt oft darin bete, weiß ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Ich glaube, dass es Christen gibt, die das richtig lehrmäßig auch sagen würden in dieser Art. Das hängt mit einer ganz bestimmten Auffassung von Geisttaufe zusammen, die wir in der Ansgarkirche uns so nicht zu eigen machen. Wir achten diese Gabe des Sprachengebetes, wir beten für Menschen darum und vielleicht ist sogar heute Abend der ein oder andere, der sagt, Mensch, ich wollte doch immer schon mal und könntet ihr mir nicht die Hände auflegen und dafür beten? Das tun wir gerne. Diese Gabe ist biblisch, die ist nicht teuflisch, die ist nicht dämonisch. Das sind alles schreckliche Gerüchte, die man über diese Gabe in Umlauf gesetzt hat. Also wir achten diese Gabe und wir glauben, dass diese Gabe eine enge Beziehung zum Heiligen Geist hat und dass sich in dieser Gabe unter anderem manifestiert, dass der Heilige Geist in einem Menschen wirkt. Aber zu sagen, wegen der Gabe weiß ich nun, dass der Geist Gottes in mir wohnt, da ist wieder eine Umkehrung. Ich gründe meine Gewissheit auf ein Erlebnis statt auf sein Wort. Und sein Wort sagt, dass in denen Christus Wohnung genommen hat, auch sein Geist Wohnung genommen hat. Das kann man ziemlich leicht zeigen. Sein Wort sagt, dass niemand auch nur sagen kann, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Geist es in ihm bewirkt hat. Sein Wort sagt, dass die Wiedergeburt, und ohne Wiedergeburt sind wir alle gar keine Christen, nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Das heißt, die Gewissheit, dass Gottes Geist in mir wohnt, und zwar dauerhaft in mir wohnt, die beziehe ich nicht aus einem Erlebnis. Erlebnisse sind punktuell, aber die Innewohnung des Heiligen Geistes ist stationär. Ein 5. Bereich. Mein alter Mensch ist gekreuzigt. Dieses Scheusal. Dieser Inbegriff von all dem, was Gott an mir nicht ausstehen kann und ich allmählich auch nicht mehr. Woher weiß ich, dass mein alter Mensch gekreuzigt worden ist? Ich habe das jetzt in diesen Bibelarbeiten, in diesem Sommercamp nicht näher erklärt. Darüber gibt es ellenlange Kassettensätze, die kann man da beziehen auf dem Büchertisch von früheren Sommercamps. Was haltet ihr von folgender Antwort? Ich habe lange unter meinem Jähzorn gelitten. Ich bin so leicht an die Decke gegangen und fand das immer so schamvoll, dass ich so jähzornig war. Aber das habe ich unter den Füßen. Und jetzt weiß ich, dass mein alter Mensch gekreuzigt ist. Das ist wieder dieser Versuch, eine geistliche Wahrheit auf ein Erlebnis zu gründen. Ein schönes Erlebnis. Ich gönne es jedem. Es gibt Leute, die nutzen jede Chance, sich zu ärgern. Sie lassen keiner aus. Und das ist so gefährlich für die Gesundheit, wisst ihr das? Ärgern ist nicht nur ungeistlich, glauben ja manche nicht, dass es ungeistig ist, aber ich sage es immer wieder, Ärgern ist ungeistig. Ärgern ist der Zorn darüber, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir gewünscht hätte. Das ist Ärger. Ärger ist eine ziemlich drastische Form von Egozentrik. Nein, Ärger ist auch gesundheitlich sehr nachteilig, greift die Gesundheit an. Und wenn einer immer an die Decke geht, bei jeder möglichen erlaubten und nicht erlaubten Gelegenheit und dann davon loskommt, ist es ein großer Sieg. Aber wenn er jetzt daraus ableitet, dass sein alter Mensch gestorben ist, dann dreht er die Sache wieder um. Nein, Gottes Wort sagt, dass als Jesus ans Kreuz ging, er nicht nur meine Sünde auf sich geladen hat, sondern auch meinen alten Menschen, alles in mir, was Gott widerstrebt, auf sich geladen, an sich gezogen, in sich hineingesogen hat und dass das mit ihm da am Kreuz gestorben ist. Das ist kein Erlebnis. Wir kommen in dieser wichtigen Frage überhaupt nicht weiter, kein Millimeter, wenn wir das zu einer Frage des Erlebnisses machen. Das ist eine Tatsache. Gott spricht es dir zu in seinem Wort. Ich habe dich von diesem größten Hindernis eines geistlichen Wachstums, nämlich von einem alten Menschen, befreit. Ich habe ihn in meinen Sohn hinein verlagert und als er starb, ist auch dein alter Mensch gestorben. Das ist die Wahrheit. Und manche brauchen viele, viele Monate und länger, bis sie diese Wahrheit mit dem Herzen glauben. Also immer in sich hineingucken und sehen, der alte Mensch ist noch da, ich habe ihn doch vorhin noch getroffen. Ein letzter Punkt in dieser Aufzählungsliste. Die Bibel spricht von einem neuen Herzen. Sie spricht von dem neuen Herzen im Alten Testament, das stimmt. Und sie spricht in der Form einer Zusage, das stimmt auch, die in der Zukunft liegt. Und vom Zeitpunkt des Alten Testamentes ist das auch wahr. Das neue Herz gehört nämlich zum neuen Bund und der neue Bund liegt in der Zukunft. Für das Alte Testament liegt er in der Zukunft. Nun gibt es Menschen, die darunter leiden, dass sie so etwas wie ein steinernes Herz haben. Sie sagen, ich bin doch innerlich so unbeteiligt bei meinen Gebeten, ist so kalt in mir, so wenn da nichts für Gott warm brennt, ich möchte das aber ändern. Und kommt irgendein sehr bekannter Bruder oder Schwester aus Übersee angeflogen zu einer Konferenz. Bereit, dein Problem zu lösen. Und an irgendeinem Abend hält diese Person, Bruder oder Schwester, eine Predigt und sagt sinngemäß, einige von euch haben oft darunter gelitten, dass sie innerlich so kalt sind, so hartherzig sich fühlen, so ein steinernes Herz haben. Heute Abend will Gott dir ein neues Herz geben. Und wenn du bereit bist, komm doch jetzt nach vorne. Wir werden für dich beten und Gott wird dein altes Herz herausnehmen und dir ein neues geben. Ich muss sagen, ich könnte schreien, wenn ich so etwas höre. Lest ihr nie die Bibel? Habt ihr keine Ahnung, was in der Bibel steht? Würde ich dann sagen, wenn ich könnte, aber ich bin ja auch erzogen. Und dann könnte so ein verführter Christ, der dann bei einer solchen Einladung nach vorne kommt und über den gebetet worden ist und dem es geistlich seitdem besser geht, das ist ja das Schlimme, besser geht, der mehr Freude am Gebet hat, sagen, auf dieser Konferenz da in Hannover oder Bremen oder Kassel oder München, da hat Gott mir ein neues Herz geschenkt und Gott hat dazu Bruder so und so gebraucht. Das wäre eine richtige Verführung. Warum? Weil das neue Herz in dem neuen Bund wirklich geworden ist. Und das neue Herz heißt Christus in uns. Und wer Christ ist, hat das neue Herz empfangen. Wir dürfen darum beten, dass dieses neue Herz immer kräftiger in uns schlägt, wenn er das Bild erlaubt. Wir dürfen darum beten, dass es sich durchsetzt in uns. Aber zu beten, dass wir als gläubige, wiedergeborene Christen ein neues Herz bekommen, das bedeutet Erfahrungstheologie, Erlebnistheologie statt Wort Gottestheologie. Ich weiß nicht, ob diese Beispiele genügen, um das Prinzip klar zu machen. Ich wollte mit dem allen niemand verletzen, der so ähnlich hier und da argumentiert, aber ich wollte deutlich machen, in wie großer Gefahr wir jetzt gerade als sogenannte charismatische Christen sind, dass wir Erlebnisse als Begründung unseres Glaubens verstehen, statt als Geschenke und Auswirkungen des Glaubens. Dass wir uns gründen, da wo wir uns auf Gottes Wort gründen sollen, auf das, was in uns passiert. Und wenn dann eben in uns die Dinge schwankend sind, dann beten wir, oh Herr, komm in mich hinein. Also ich würde einen Großteil der Lobpreislieder, die wir auch hier singen, an die Wand klatschen, wenn ich könnte. Immer wieder beten Christen um Dinge, die ihnen gemäß Gottes Wort gehören. Sende deine Liebe und Macht, singen wir. Ein wunderschönes Lied, grauenhaft. Ich bin eine geliebte Person, die Liebe Gottes ist in mir, ich bin Christ. Ich brauche keine Sendung der Liebe, Kraft schon, das ist was anderes. Ich war jetzt ein bisschen hart, aber mich regt das wirklich manchmal still in mich hinein auf. Es gibt im Glauben wirklich Dinge, die dürfen wir erbitten. Die liegen auf der Verheißungsebene. Dass mehr Menschen in unseren Städten und Dörfern Christus finden, das dürfen wir erbitten. Das ist keine Glaubenstatsache, das ist etwas, das noch geschehen soll. Wir dürfen erbitten, dass wir immer mehr im Lichte dessen leben, was wir schon erkannt haben. Es gibt den Raum für die Bitte, das weiß ich, das finde ich wirklich. Aber vieles, vieles gehört uns, weil es Gott uns zuspricht. Und ich möchte dich heute Morgen mit einer simplen, sehr, sehr simplen Frage konfrontieren. Möchtest du auf die Dauer ein Erlebnischrist oder ein Wortgotteschrist sein? Ich weiß, was ihr jetzt sagen wollt, werdet natürlich ein Wortgotteschrist. Aber es ist so wichtig, dass wir uns wirklich in der ganzen Breite darauf gründen. Und jetzt kommt noch eine Falle, und dass wir nicht im Namen der Wahrhaftigkeit die Wahrheit bestreiten. Wahrhaftigkeit ist bei jungen Leuten bis 40, sagen wir mal so, ganz hoch im Kurs. Und das finde ich gut. Wahrhaftigkeit ist das Gegenkonzept gegen Heuchelei, gegen Vorgeben falscher Tatsachen. Und es kann sein, dass man sich so richtig ehrlich alles erzählt, was im eigenen Leben nicht in Ordnung ist. So ganz ehrlich, mal richtig ehrlich. Und dir geht es also auch so. Ja, mir geht es auch so. Wir sind immer ganz ehrlich. Maske runter. Nur das ändert noch nichts. Was uns wirklich verändert, ist nicht die Wahrhaftigkeit, sondern die Wahrheit. Und die Wahrheit kommt zu uns in Gestalt einer Zusage, die wir erstmal gar nicht erleben. Dass wir in Christus sind, ist zunächst mal überhaupt kein Erlebnis, sondern ein Zuspruch. Aber wer anfängt, Tag und Nacht das zu meditieren und davon auszugehen und Gott dafür zu danken, dass die Dinge in ihm real sind und nicht erst werden wollen, erlebt eine Veränderung. Wir brauchen eine neue Stabilität im Glauben und sind dabei, sie zu finden, indem wir uns mehr und mehr und mehr auf das gründen, was uns Gott zuspricht, auch wenn wir es noch nicht erleben. Seine Freude lebt in dir. Sie lebt schon in dir, bevor du sie fühlst, weil nämlich der Freudenmeister in dir lebt, Jesus. Kannst du glauben, dass er sich mit seiner Freude in dir durchsetzt? Sein Hass auf die Sünde lebt in dir. Dieser Widerwille gegen alle Sünde lebt in dir. Bevor du den Hass gegen die Sünde spürst und du kannst lernen zu sagen, Herr, das lebt in mir, dass ich das Gute von Herzen liebe und das Böse von Herzen hasse. Wir sind so reich beschenkt. Gottes Wort spricht uns das zu. Und wir bitten und bitten und bitten und bitten. Und es passiert ja auch fast nichts auf diese Bitten hin, weil wir nicht biblisch bitten. Wir bitten um Sachen, die wir schon haben. Und das kann doch nicht gut gehen, wenn wir Gott nicht glauben. Gott lädt uns ein, Kinder des Wortes zu werden, sich auf sein Wort zu stellen. Ich will noch so ein Gebiet nennen, das immer wieder ein Problem für mich ist. Menschen sagen, Gott will mich heilen, denn ich habe vor 2 Monaten einen prophetischen Eindruck gehört für mich, den habe ich extra bekommen, dass er mich heilen will. Nun ist es wirklich schön, so einen prophetischen Eindruck zu bekommen. Aber warum gehen die nicht gleich zum Original? Gottes Wort sagt, dass er heilen will. Wir brauchen nicht prophetische Worte, um uns darauf zu stützen. Lass uns Kinder des Wortes sein. Unser Fundament ist das Wort. Lass uns immer wieder sagen, du hast gesagt und darum. Du hast gesagt, du liebst mich und darum glaube ich dir. Du hast mir gesagt, alle meine Sünden liegen auf Jesus und das glaube ich dir. Du hast gesagt, dass ich stark bin und das Wort Gottes in mir bleibt. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, haben wir mal hier vor langer Zeit besprochen. Und das glaube ich dir. Ich glaube dir dein Zeugnis und dann wird unser Glaube gesund und dann wird er stabil und dann wird er nicht mehr so anfällig von Stimmungen und negativen Erfahrungen von der Umwelt und von eigenen Gefühlen. Amen.